2. Chronik, Kapitel 6, Verse 1 und 2. Da sagte Salomo: Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun dir zur Wohnung ein Haus gebaut und einen Sitz, wo du für immer wohnst. Und jetzt die Verse 12 bis 21. Und er trat vor den Altar des Herrn, vor der ganzen Gemeinde Israel, breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte eine eherne Kanzel gemacht und mitten in den Vorhof gesetzt, 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Auf diese trat er und fiel vor der ganzen Gemeinde Israel nieder auf seine Knie und breitete seine Hände aus zum Himmel und sagte: Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du den Bund und die Barmherzigkeit hältst deinen Knechten, die vor dir leben von ganzem Herzen. Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten, was du zu ihm geredet hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heutigen Tages steht. Nun, Herr mein Gott, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm verheißen hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor mir, der vor dem Thron Israels sitzt, wenn deine Kinder ihren Weg bewahren, sodass sie in meinem Gesetz leben, wie du vor mir gelebt hast. Nun, Herrgott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du zu deinem Knecht David geredet hast. Denn sollte Gott in Wahrheit bei den Menschen auf Erden wohnen? Sieh, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn das Haus tun, das ich dir gebaut habe? Wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, indem du das Bitten und das Beten erhörst, das dein Knecht vor dich bringt, indem deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus, über die Städte, wohin du deinen Namen zu stellen verheißen hast, indem du das Gebet hörst, das dein Knecht an dieser Stätte tun wird. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, das zu dieser Stätte hinbitten werden. Höre es von der Stätte deiner Wohnung, vom Himmel. Und wenn du es hörst, mögest du gnädig sein. Gehe jetzt zu Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die anderen Opfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Alle Kinder Israel sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, und sie fielen auf ihre Knie mit dem Gesicht zur Erde aufs Pflaster, beteten an und danken dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt. Worte des allmächtigen Gottes.
Lasst uns kurz beten. Allmächtiger Gott, unser lieber Vater, wir bitten dich, dass dein Wort wahrlich ein Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg sei. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt es bestimmt so erkannt. Es geht hier um die Einweihung des Tempels. Das ist der Punkt, wo bis dann hatte Israel sozusagen eine tragbare Tempel gehabt, die Stiftshütte, die immer mit ihnen durch die Wüste getragen wurde und wo in der Mitte im Allerheiligsten die Stiftshütte zu finden war, so eine Hülsenkiste. Wir hören mehr davon. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott bestimmt hat, dass Salomo ein permanentes Anwesen Gottes sozusagen, eine Wohnung Gottes auf Erde in Form eines Gebäudes, nicht mehr eines Zeltes bauen lassen hat. Und jetzt wird das eingeweiht. Und als Einstieg möchte ich diese interessante Frage in Vers 18 aufgreifen. Denn sollte Gott in Wahrheit bei den Menschen auf Erden wohnen? Oder wie, ich glaube, die ursprüngliche Luther-Version ist wie im Titel da, sollte Gott auf Erden wohnen? Ich denke, das war eine rhetorische Frage. Er erwartet nicht unbedingt eine Antwort und er gibt eigentlich keine Antwort. Es ist sozusagen an Gott gerichtet. Aber wie hätte er vielleicht geantwortet? Es ist unklar, wie er diese Frage beantwortet hätte, aber so ein bisschen eine Richtung können wir erkennen hier. Die zweite Hälfte von Vers 18 deutet auf die Schwierigkeit hin, diese Frage zu antworten. Sieh, der Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn das Haus tun, das ich gebaut habe? Sagt er mit großem Demut. Jahwe ist natürlich viel größer als irgendwelcher Ort, wo er gegenwärtig sein soll. Aber man kann zumindest sagen, sein Name ruht dort. Das heißt, so heißt es in Vers 20, indem deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus, über die Städte, wohin du deinen Namen zu stellen verheißen hast. Da ist klar, dass Salomo das Haus des Herrn gebaut hat, im Auftrag Gottes. Und es wird immer diese Redewendung benutzt, dass sein Name dort ruhen wird. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass Gott in irgendwelcher Art und Weise gegenwärtig ist da im Tempel. Und in Vers 21 sieht man sozusagen diese Spannung, dieses Dilemma. Ist Gott dort oder ist er nicht? Ist er wirklich in diesem Haus oder ist er nur im ganzen Universum? So höre nun das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu dieser Stätte hin bitten werden. Höre es, also sie beten zu dieser Stätte hin, zu diesem Haus hin, höre es von der Stätte deiner Wohnung vom Himmel. Und wenn du es hörst, mögest du gnädig sein. Also, du siehst so ein bisschen Dilemma. Sollte Gott auf Erden wohnen? Na ja, er will gegenwärtig sein unter seinem Volk, aber das kann nicht in einer vollkommenen Art und Weise sein. Wir lassen ein bisschen beiseite die Frage, genau wie diese Gegenwart zu verstehen ist. Die Voraussetzung von Salomon ist, dass Gott da ist, wo seine Gemeinde sich versammelt. Hier ist ein interessantes Leckerbissen für dich, für euch. Vers 3, der nicht gelesen wurde. Der König wandte sein Gesicht um und segnete die ganze Versammlung Israel, denn die ganze Versammlung Israel stand. Nun, Luther übersetzt, das ist eine Version von Luther, aus der Schweiz, aber die ursprüngliche Luther-Version sprach nicht von der Versammlung, sondern von der Gemeinde. Und das ist eigentlich, finde ich, ziemlich hilfreich, weil was wir hier haben, ist Gottes Volk in Gottes Gegenwart und sie sind versammelt, um auf ihn zuzuhören und ihm zu loben und zu antworten und so weiter. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Grundmuster hier für das Leben der Gemeinde durch die ganze Bibel. Das ist sozusagen eine Linie durch die ganze Bibel. Deswegen finde ich das mit Gemeinde zur Übersetzung hilfreicher, weil da sehen wir uns vielleicht ein bisschen leichter. Es kommt eigentlich ein bisschen später in Vers 13, spricht der von der ganzen Gemeinde Israel. Wir versuchen so diese Linie zu halten. Gemeinde damals, Gemeinde heute, inwiefern ist es anders und inwiefern ist es ähnlich? Und der rote Faden sozusagen ist, was lernen wir über die Gegenwart Gottes im Tempel? Und ich habe drei Untertitel. In welcher Form wird die Gegenwart Gottes erlebt? Mit welcher Absicht? Und mit welcher Wirkung? So, erstmals die Form. Die Bundeslade, das ist diese hölzerne Kiste, die da im Allerheiligtum war. Die Bundeslade war sehr wichtig für Israel. Sie war fast Symbol für die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Wie gesagt, es wurde getragen durch die Wüste und gehörte im Innenraum der Stiftshütte. Man liest in 5,10, Kapitel 5, Vers 10 davon. In der Lade war nichts, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingetan hatte, als der Herr mit den Kindern Israel einen Bund schloss, als sie aus Ägypten zogen. Und im Kapitel 5 wird diese Bundeslade, die bis jetzt immer getragen wurde, jetzt zu ihrem Ruhestätte sozusagen gebracht, wo sie langfristig Absicht war, permanent bleiben. Und hier ist was passiert, auch Verse, die wir nicht gelesen haben, 5,13. Es war, als wäre es einer, der trompetete und sang, als hörte man eine Stimme des Herrn loben und ihm danken. Als die Stimme sich erhob von den Trompeten, Zimbeln und Saitenspielen und vom Loben des Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester nicht stehen konnten. Und vor der Wolke zu dienen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Diese Wolke ist besonders undurchdringbar. Das ist eine sehr sozusagen dicke Wolke. Im nächsten Vers eigentlich ist übersetzt im Dunkel. Es ist ein anderes Wort für eine Wolke, aber für eine sehr dunkle, dicke Wolke. So sollen wir uns das vorstellen, sodass man nicht sehen konnte, was da mitten in der Wolke war. Israel hatte es just schon erlebt, so eine tiefere Finsternis durch eine Wolke, als Mose gerade die 10 Gebote erhalten hatte. 2. Mose 20, 21. So stand das Volk etwas entfernt, aber Mose nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Das Volk stand entfernt, weil sie Angst hatten. Das ist keine Überraschung. Die Nähe Gottes ist schreckenerregend und ehrfurchterregend. Nur Mose, nur mit der Einladung Gottes durfte Mose herantreten. Auch er sieht Gott nicht. Er sieht nur die Wolke, aber er weiß, dass Gott irgendwie gegenwärtig ist, weil er Gottes Stimme hört. Das Sprechen ermöglicht die Beziehung zu Mose und durch ihn zum Volk. Und ich denke, die Wolke hat so zwei Funktionen, die sich fast widersprechen. Sie verschleiert. Die Gegenwart Jahwe wird durch diese Wolke verschleiert. Sie wissen, dass er da ist. Die Wolke ist ein klares Signal dafür. Aber es gibt eine weitere Aussage dieser Wolke. Jahwe ist ehrfurchtgebietend und unnahbar. Und so ist, um sein Volk zu schützen, seine Gegenwart unter seinem Volk verschleiert. Auf der anderen Seite, man kann auch sagen, das die Wolke entschleiert. Sie gibt schon einiges preis. Sie offenbart etwas. Zum Beispiel, sie offenbart, dass Gott gegenwärtig ist. Und wenn er da ist, ist es klar, was seine Sehnsucht ist. Er will unter seinem Volk sein. Das ist schon etwas von sich, von ihm entschleiert durch diese Wolke. Er will auf Erden wohnen. Sollte Gott auf Erden wohnen? Nun, auf jeden Fall will er das. Er will vor allem unter seinem Volk gegenwärtig sein. Und da sind wir fast beim nächsten Teil, beim nächsten Punkt gelandet. Er ist gegenwärtig in einer Form, die sowohl verschleiert als auch entschleiert. Aber wozu? Was tut er überhaupt auf Erden und warum tut er sich das an? Warum will er hier unter uns wohnen? So, zweiter Punkt, die Absicht hinter seiner Gegenwart. Wir können zwei Aspekte hier erkennen, die ich mit einem Wortspiel verdeutlichen will. Ich hoffe, das so klappt etwa auf Deutsch. Er will sich mit seinem Volk unterhalten und er will sich bei seinem Volk aufhalten. So erstmals, er will sich mit seinem Volk unterhalten. Er will ins Gespräch mit seinem Volk treten. Er will reden. Er will zuhören. Und hier ist es eigentlich vorwiegend Salomon, der spricht. Zunächst spricht er zum Volk über das, was er getan hat, dass er den Tempel gebaut hat, dass er das im Auftrag Gottes gemacht hat und so weiter. Zum Beispiel Vers 10. So hat der Herr sein Wort bestätigt, dass er geredet hat. Denn ich bin an meines Vaters Davids Stadt aufgekommen und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat. Und ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut. Aber im Rest des Kapitels spricht er den Herrn direkt an. Es ist im Grunde ein langes Fürbittgebet über viele Aspekte des Lebens Israels. Er hat Vertrauen, dass Jahwe, dass Gott zuhört und aktiv wird. Und er weiß, dass Jahwe das Gespräch begonnen hat, dass er die Initiative ergriffen hat, habe die Bundeslade hineingestellt, worin der Bund des Herrn ist, den er mit den Kindern Israel geschlossen hat. Und diesen Bund ist im Grunde die Beziehung zwischen Gott und dem Herrn. Und diesen Bund, diese Beziehung hat Gott ins Leben gerufen, nicht Israel. Er ist immer derjenige, der die Initiative ergreift. Er hat Israel erwählt, er hat sie als sein Volk etabliert, dadurch, dass er mit ihm gesprochen hat. Und vergiss nicht, was im folgenden Kapitel war. Was war in dieser Kiste, in dieser Bundeslade? Es waren die zwei Tafeln, auf die 10 Gebote geschrieben wurden. Und das ist sehr kennzeichnend, dass nur die in der Bundeslade zu finden sind. Das ist sehr Kennzeichen für die ganze jüdisch-christliche Umgang oder Verständnis von Gott. Unser Gott kann man nicht zeichnen. Man kann kein Bild oder Statue oder sowas von ihm machen. Wir können ihn nur zuhören. Er ist ein Gott, der sich bekannt macht und Beziehung aufbaut, indem er spricht. Wir leben nicht vom Sehen, sondern vom Reden Gottes. Und wie viele wissen, heißt es im Neuen Testament, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und Glaube kommt dadurch, dass wir Gott hören. Solange er spricht und wir hören, ist alles in Ordnung. Er sucht das Gespräch mit Menschen. Er will sich mit uns unterhalten. Damals mit der Gemeinde Israels, heute mit der Gemeinde Jesu, wo auch immer wir uns befinden. Und zweitens, er will sich bei seinem Volk aufhalten. Er will Zeit mit uns verbringen. Das ist der ganze Sinn des Tempelbaus, damit Gott mitten in Jerusalem, mitten unter seinem Volk wohnt und Zeit mit seinem Volk verbringt. Salomo ist überzeugt davon, dass das die Absicht Gottes ist. Das ist der Grund für seine Reihe von Fürbitten hier. Er ist überzeugt, Gott wird sich an seine Verheißungen halten, zu seinem Vater David und zu ihm. Er weiß auch, dass auch wenn sie sich von ihm wenden und er erwartet, dass das leider passiert, dass Gott sie nicht völlig aufgeben wird, sondern dass er offen sein wird für ihr Buße und Flehen und zurückkommen wird. So ein Beispiel von diesen vielen Fürbitten, 36. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie erzürnst und sie vor ihren Feinden dahingibst, sodass die Siege sie in ein fernes oder nahes Land gefangen wegführen. Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Land ihres Gefängnisses und sagen, wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen. Und sich so von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu dir bekehren im Land ihres Gefängnisses, wohin man sie gefangen weggeführt hat. Und sie beten nach ihrem Land hin, also nach Jerusalem, nach dem Tempel, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So wollst du ihr Gebet und Flehen vom Himmel, vom Sitz deiner Wohnung hören. Und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk, das an dir gesündigt hat, gnädig sein. Er ist überzeugt, dass Jahwe dies tun will. Und er ist auch überzeugt, dass es nichts Schlimmeres sein kann, als dass ihr Gott sich nicht mit ihm aufhalten wollen. 42. Du, Herr, weise nicht zurück das Gesicht deines Gesalbten. Denke an die Gnadenerweise, die du deinem Knecht David verheißen hast. Diese Absicht Gottes, sich mit seinem Volk zu unterhalten, sich bei seinem Volk aufzuhalten, das ist eigentlich Absicht Gottes von der Schöpfung an. Das war die Absicht Gottes im Garten. Er wandelte im Garten mit Adam und Eva. Und seit dem Auswurf aus dem Garten versucht Gott, wiederherzustellen, was damals war. Sie wüssten vage davon. Wir wissen viel mehr von diesem Plan, von dieser Absicht Gottes, weil wir haben das verwirklicht gesehen im Leben und Dienst Jesu. Was hat er getan? Er unterhielt sich mit Menschen. Und für die Menschen, wo das nicht möglich war, die verhindert waren, Zeit mit ihm und mit ihm ins Gespräch zu kommen, wenn Blockaden da waren, dann hat er die befreit, damit er sich mit ihm unterhalten konnte. Und wir sehen, wie er sich mit den Menschen aufgehalten hat, besonders mit seinen Jüngern, hatte Freude mit ihnen. Er freute sich, unter ihnen zu sein. So ist es mit Gott, mit unserem Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Er will mit uns sein. Und durch den Heiligen Geist glauben wir, dass er das noch weiter tut, wie wir gesehen haben. Damals mit dem Tempel, dann als Jesu auf Erde war. Das ist eine Absicht, mit uns durch das Leben zu gehen. Und dann drittens sehen wir hier die Wirkung der Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Eine Wirkung, die gewollt ist, aber noch nicht geschehen ist, und dann eine Wirkung, die tatsächlich geschehen ist. Die gewollte Wirkung ist eine Wirkung auf Fremde hier. Das sieht man mitten in seinem Gebet in 32. Wenn auch ein Fremder, ein Ausländer heißt das auf Englisch, der nicht von deinem Volk Israel ist, um deines großen Namens, deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Armes willen, aus fernen Ländern kommt und vor diesem Haus betet, so wollest du vom Himmel, vom Sitz deiner Wohnung hören und alles tun, worum er dich anruft. Und hier ist das Wichtigste, hier ist die Wirkung, die gewollt ist, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel, und wissen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt ist. Das will Salomo für diejenigen, die noch nicht in der Gemeinde Israels sind. Er will, dass sie zum Tempel kommen und beten, dass sie klare Antworten erleben für ihre Gebete, dass sie seinen Namen erkennen, dass sie lernen, ihm selbst, für sich selbst zu vertrauen. In diesem Zusammenhang habe ich an einen bekannten Vers, da ist das gerutscht, in Johannes 13, 34 und 35 gedacht, wo Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Wirkung? Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Zusammenhang mit der Situation im Tempel ist vielleicht nicht ganz so klar, aber denkt daran, in den Evangelien, wo ist der Ort der Gegenwart Gottes? Wo ist der Tempel Gottes in den Evangelien, als Jesus auf Erde ist? Da ist Jesus selbst der Tempel. Jesus ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, mitten unter seinem Volk. Und später im Neuen Testament, nachdem Jesus nicht mehr auf Erde ist, wo ist der Tempel, der Ort Gottes Gegenwart? Hier, Gemeinde, wo wir uns zusammenkommen, sind wir der Tempel Gottes. Worauf Jesus vorausschaut hier in Johannes Evangelium, ist die Situation für uns heute, wo Fremde Bürger werden, sozusagen Fremde zum Volk Gottes werden. Und das wird oft passieren, meint Jesus, durch Vers 35. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was er erwartet ist, als Gottes Volk zusammen wohnt und besonders wo Gottes Volk zusammenkommt, da wird die Liebe Gottes zwischen den Menschen sichtbar, greifbar für die Fremden. Und so werden eigentlich unter uns dieses Gebet, dieses Fürgebet Salomos erfüllt und beantwortet, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, weil sie die Gegenwart Gottes in unserer Hinsicht, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserer Mitte erlebt haben. Das ist eine gewollte Wirkung, und dann gibt es die tatsächlich geschehene Wirkung in der Gemeinde. Sie sind dankbar. Hier sind wir in Kapitel 7, Vers 3. Alle Kinder Israel sahen das, sorry, ich wollte zunächst sagen, wir hören von etwas fast Schreckliches, Ehrfurchterregendes. Ein Feuer kommt auf das Opfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Und wir würden vielleicht erwarten, dass die Menschen, die dort sind, dass sie aus Angst fliehen vor der Gegenwart Gottes, wie diese verzehrende Feuer. Aber interessanterweise tun sie das nicht. Alle Kinder Israel sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Gesicht zur Erde, aufs Pflaster, beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt. Das ist die Wirkung der Gegenwart Gottes auf seinem Volk in dieser Gemeinde Israels damals. Sie erkennen, wie gütig er ist, und die loben und preisen ihn dafür. Denn es ist etwas Wunderbares, unaussprechlich Wunderbares, dass der Herr, Gott des Universums, unter seinem Volk wohnt. Sie sind dankbar, und dann, ein bisschen später als unsere Lesung, Vers 10, sie sind fröhlich. Jetzt ist es nach dem großen Feier der Einweihung des Tempels. Und wie ist es mit ihnen auf dem Weg nach Hause? Aber am 23. Tag des 7. Monats ließ Salomo das Volk heimgehen in ihre Zelte. Fröhlich und guten Muts über allem Guten, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel, seine Gemeinde, getan hatte. Also diese Wirkung ist so stark, dass sie nach Hause gehen in großer Freude. Die ganze sozusagen Reise nach Hause ist eine Feier. Die Wirkung wirkt länger als nur die Zeit, wo sie in Jerusalem sind, sondern in den Tagen darauf. Das ist die Wirkung der Gegenwart Gottes unter seinem Volk damals. So als die Versammlung, die Gemeinde Gottes heute, stellen wir uns die Frage, ist das unsere Erfahrung? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ist das vielleicht eine Lehre, die Gott uns lehren will? Durch die Pandemie, durch den Lockdown und die weiterführende Restriktionen, die bei uns nicht so schlimm sind wie in anderen Orten. Was will er damit lehren? Könnte es sein, dass wir die Versammlung nicht so hoch geschätzt haben, dass wir das vielleicht als zu selbstverständlich betrachtet haben? Und dadurch, dass wir ohne diese Versammlung leben müssten für eine Weile, dass Gott dadurch uns weicher machen will für die Wichtigkeit dieses Zusammenkünftes. Also erkennen wir und feiern wir die Güte Gottes, dass er durch seinen Geist unter uns wohnt. Erwarten wir, wenn wir zusammenkommen, dass während wir zusammen sind, Himmel und Erde sich berühren, weil Gott versprochen hat, anwesend zu sein, in einer besonderen Art und Weise unter uns. Erwarten wir das und ist das unsere Erfahrung? Fragen, die ich mich stelle, Fragen, die wir uns alle selbst stellen können. Ich schließe mit einer Wiederholung bestimmter Verse, 6, 41. So mache dich nun auf, Herr Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Lass deine Priester, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen über das Gute. Möge das unsere Sehnsucht sein. Möge unsere Antwort auf Gottes Gute ähnlich sein wie die Kinder Israels in Vers 3. Sahen das Feuer und die fielen herab und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Gesicht zur Erde aus Plaster, beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist, seine Barmherzigkeit ewig währt. Und lasst es unsere Erfahrung sein, wie das Volk Gottes, wie die Gemeinde Israels, als sie zurückkehrten, fröhlich und guten Muts über allem Guten, das der Herr seinem Volk getan hat. Möge das unsere Erfahrung sein, jeden Sonntag, nachdem wir zusammen waren und nachdem wir die Gegenwart Gottes erlebt haben. Amen.